Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ja, Hund und Katze, das sind die mit deutlichem Abstand beliebtesten Haustiere der Deutschen. Und in diesem Jahr sind da sicher einige Tiere dazugekommen in dieser Pandemie. Da sind Haus- bzw. richtigerweise ja Heimtiere so beliebt wie nie. Was ist es, was sie gerade in dieser Zeit so beliebt macht? Was geben sie uns und was brauchen sie umgekehrt von ihrem neuen Herrchen oder Frauchen? Darum geht es heute in der Lebenszeit mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen und ich bin gespannt auch auf Ihre Anrufe und Zuschriften zum Thema. Haustiere willkommen, eine Abwechslung im Corona-Stress, das fragen wir. Vielleicht haben Sie ja selbst einen neuen Mitbewohner oder können und mögen Ihre Erfahrungen mit einem schon länger mit Ihnen lebenden Tier teilen. Haustiere in der heutigen Zeit, in der wir gelernt haben, dass soziale Kontakte nicht immer so möglich sind, wie wir es gerne hätten. Da tun sich Lücken auf, die Sie womöglich mit einem treuen Begleiter füllen können. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Ich wiederhole die Nummer noch einmal: 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und mit dabei sind heute alle zugeschaltet Dr. Carola Otterstedt, Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Bündnis Mensch und Tier. Grüße Sie, Frau Otterstedt. Katrin Odenthal ist Psychologin, Kinder- und Jugendcoach in Freiburg im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Daniela Schrudde ist mit dabei. Sie ist Tierärztin bei der Welttierschutzgesellschaft, einem gemeinnützigen Verein, der sich für weltweit besseres Tierleben und tiergesundheitliche Versorgung einsetzt. Herzlich willkommen auch Ihnen in der Runde.
Guten Morgen.
Und Frank Weber ist mit dabei. Er leitet das Franziskustierheim in Hamburg. Ich grüße Sie.
Moin, moin.
Frank Weber, Haustiere willkommen, Abwechslung im Corona-Stress, so haben wir die Sendung heute überschrieben und unter anderem das Thema auch gewählt, weil zwischenzeitlich ja immer wieder berichtet wurde, dass die Nachfrage nach Tieren in dieser Pandemie im Lockdown angestiegen ist. Ist das auch Ihre Erfahrung? Gab und gibt es viele Interessentinnen?
Ja, es ist wirklich angestiegen. Ich denke, das liegt auch daran, dass die Leute jetzt mehr Zeit haben, im Homeoffice sind und ja, in diesen unsicheren Zeiten auch nach einem Halt suchen. Und da ist natürlich ein Tier, der auch ein geeigneter Hausgenosse. Und wir haben sehr viel gerade jetzt, weil die Tierheime zum großen Teil ja auch geschlossen sind, per E-Mail ganz viele Anfragen von Menschen, die einen neuen Hausgenossen bei sich aufnehmen möchten.
Was wird da besonders nachgefragt?
Ja, es ist sehr viel Hund und Katze natürlich, aber auch bei den kleinen Tieren, Kaninchen, Meerschweinchen. Man hat mehr Zeit, man macht sich Gedanken, wie man auch für Kleintiere jetzt die Haltung entsprechend zu Hause sich schön einrichten kann. Kann vielleicht nur mal in den Baumarkt gehen und dann noch sich Material einkaufen, sich ein Zimmer einrichten oder eben wirklich ein paar Samtpfoten bei sich aufzunehmen oder einen Hund, weil man jetzt im Homeoffice ist. Das finden viele Leute, ist jetzt eine sehr gute Zeit dafür.
Und Sie haben es angedeutet, das Tierheim, das Sie leiten, ist ebenfalls auch geschlossen aufgrund der Corona-Maßnahmen. Aber die Tiere sind ja da. Wie läuft jetzt die Vermittlung? Sie sagen Anfragen per E-Mail und wie geht es dann weiter?
Genau, erstmal müssen die Leute auf unsere Homepage gucken, damit sie sich für ein spezielles Tier auch interessieren können. Und dann brauchen wir die Informationen, die rundherum wichtig sind, wie man wohnt, wie viel Zeit man für das Tier hat, wie man die Versorgung des Tieres geplant hat, was man macht, wenn man in Urlaub geht, etc. Dann wird es an uns geschickt und die Tierpfleger bearbeiten das dann, sind per Mail erstmal in Kontakt und machen dann individuelle Termine aus, dass die Interessenten die Tiere natürlich auch vor Ort dann kennenlernen können.
Und ich denke mal, nicht jeder kann ein Tier bei Ihnen auch bekommen. Wie wählen Sie das aus, wenn sich jemand für ein Tier interessiert? Was sind die Grundkriterien? Was muss der mitbringen?
Ja, wenn man sich ein Tier anschafft, sollte man selbst erstmal in sich gehen und sich überlegen, was ich einem Tier eigentlich bieten kann. Also eine ganz wichtige Geschichte, gerade wenn man sich einen Hund anschaffen möchte, ist natürlich die Zeit. Ein Hund ist ein Rudeltier, der will Gesellschaft haben und es macht wenig Sinn, sich einen Hund anzuschaffen, wenn man 8 Stunden am Tag arbeitet. Bei Hunden ist genau so eine Geschichte, in welchem Stockwerk man wohnt. Man muss ja nicht immer Haus mit Garten haben, das ist nicht so wichtig, aber man braucht Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im 3. Stockwerk wohne und habe keinen Aufzug und der Hund tritt nur mal auf der Straße in eine Scherbe rein und wiegt 40, 50 Kilo und ich müsste den am Tag 4, 5 Mal hoch und runter tragen, da ist es gar nicht zu schaffen. Kommt natürlich auch drauf an, hat man kleine Kinder, sind andere Tiere im Haushalt, also diese Dinge spielen eine Rolle. Und wenn das aber alles passt, dann sind wir natürlich froh und glücklich, wenn wir für die Tiere ein schönes neues Zuhause finden.
Sie haben gesagt, viele haben auch nachgedacht, weil sie im Homeoffice sind, dass sie mehr Zeit haben, merken, dass es vielleicht schön sein könnte mit einem Tier im Haushalt. Wie groß ist da Ihre Sorge, dass es eine Art Corona-Phänomen gibt? Also, dass Tiere jetzt angeschafft werden, aber dann, wenn womöglich wieder ein anderer Alltag in die Familien einkehrt, weniger Homeoffice, alle wieder mehr außer Haus, dass dann wieder viele Tiere bei Ihnen landen?
Also ich muss sagen, da mache ich mir schon recht große Sorgen, gerade so dieser Bereich der Hunde. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die dann denken, komm, jetzt ist es vielleicht, dauert das so mal 2, 3 Monate. In der Zeit schaffe ich das, dass der Hund dann auch gut alleine bleibt. Das ist so eine Geschichte. Also da glaube ich nicht dran, dass man den Hund in kurzer Zeit dazu bringt, 8 Stunden alleine zu Hause zu bleiben. Und das soll ja auch gar nicht der Fall sein. Momentan werden sehr, sehr wenig Tiere abgegeben, also weniger als normalerweise, was natürlich auch mit diesem ganzen Handel im Internet zu tun hat. Ich mache mir da schon große Sorgen, dass man nach einiger Zeit merkt, wie viel Arbeit man sich da doch aufgehalst hat mit dem Tier. Dann kommt der stressige Job wieder dazu. Wer weiß, was dann alles hinterher kommt, was dann wieder aufgearbeitet werden muss mit Überstunden etc. Da mache ich mir schon Sorgen, dass dann auf einmal eine Welle auf die Tierheime zuschwappen wird, Tiere aufzunehmen.
Bei den Beratungen und dann auch der Auswahl, läuft das mit Blick auf Corona zurzeit dann auch entsprechend etwas anders? Also gibt es zusätzliche Kriterien, die Sie damit in Ihren Beratungskatalog aufgenommen haben?
Nee, ich glaube, dass das alles, so wie wir das abklopfen und wie das seit Jahren bewährt ist, eigentlich auch ganz gut passt. Man muss natürlich jetzt speziell nachfragen, wie ist das, wenn du in Homeoffice bist? Was machst du, wenn du wieder voll zur Arbeit gehen musst? Ich glaube, die Tierheime wird es weniger betreffen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die ja leider immer mehr genutzt wird, sich einfach auch ein Tier aus dem Internet zu bestellen, dass da einige Leute vom großen Erwachen stehen, weil sie ja auch nicht diese intensive Beratung, Betreuung und Anpassung des Tieres eben auch an den Charakter des Menschen haben, wie man das im Tierheim dann machen kann.
Kommen wir sicher auch noch mal ein bisschen vertiefter drauf, wie man da vorgehen sollte, auch wenn man sich ein Tier dann anschaffen möchte. Daniela Schrudde, Ärztin und Programmdirektorin der Welttierschutzgesellschaft in Berlin. Was beobachten Sie da in der Metropole? Gibt es gefühlt mehr Vierbeiner in der Hauptstadt? Mehr Hunde in den Parks?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also was wir hier beobachten, ist eine stark erhöhte Welpendichte. Also wenn man jetzt in den Park geht, das tue ich selber jeden Morgen mit meinem Hund und man sieht wirklich wesentlich mehr Welpen in den Parks als vor der Corona-Zeit.
Was denken Sie, sind die Beweggründe für uns Menschen, vielleicht gerade in so einer Zeit an ein Haus bzw. Heimtier zu denken?
Ja, Herr Weber hatte ja schon viel davon gesagt. Ich denke wirklich, dass die Menschen im Moment danach suchen, ja, einen Gefährten zu haben, gerade auch Ein-Personen-Haushalte, dass vor allem eben auch ja eine Ablenkung vielleicht gesucht wird. Man sitzt im Homeoffice, die Kinder müssen beschäftigt werden. Dann ist natürlich auch der Gedanke schnell da, dass man vielleicht mit einem Heimtier die Kinder recht gut ablenken kann. Und insofern, ja, ist es naheliegend, tatsächlich auch an Tiere zu denken.
Ja, und auch gerade dann jetzt die neuen Kontaktbeschränkungen wieder. Man muss gucken, mit wem man sich überhaupt noch treffen kann. Man muss auswählen, auch aus den Freunden. Das ist nicht so, wenn man ein Tier hat, da muss man nicht viel wählen. Das hat man dann die ganze Zeit.
Man hat es die ganze Zeit und im Falle von Hunden kann man natürlich auch sicher sein, dass man mehrmals täglich aus dem Haus kommt, da dann natürlich auch nochmal Sozialkontakt hat. Und ja, insofern ist es dann auch nochmal gewährleistet, dass man ein bisschen mehr unter Menschen kommt.
Aber einfach ein Tier ins Haus, in die Wohnung zu holen, so einfach ist es auch aus Tierschutzgründen ja nicht. Was sind für Sie wichtige Punkte, die es für Halterinnen zu beachten gilt? Was sind die grundlegenden, auch räumlichen Voraussetzungen für die Haltung eines Tieres in der Wohnung oder im Haus? Da haben wir auch von Herrn Weber schon einiges gehört, aber was würden Sie da noch ergänzen?
Es geht wirklich darum, ganz, ganz individuell zu schauen, was kann ich dem Tier bieten und welche Bedürfnisse hat A, die Art, oder ja, die Tierart, die ich mir aussuchen möchte. Genauso wie eben auch das Individuum. Also es ist jede Tierart kommt mit bestimmten Bedürfnissen, aber natürlich auch jedes Tier hat ganz individuelle Bedürfnisse. Und das heißt, man muss sich sehr, sehr genaue Gedanken machen, was kann ich dem Tier leisten, wie verfügbar bin ich auch für das Tier, auch eben nach der Corona-Zeit, wie wird sich da mein Leben wieder verändern. Und ich denke, also pauschal kann man das ganz, ganz schwer beantworten, weil es wirklich darum geht, sich mit dem Tier zu beschäftigen, mit seiner eigenen Situation zu beschäftigen und sehr, sehr genau zu überlegen, ob ich auch für die nächsten teilweise 15, 20 Jahre genau diese Verlässlichkeit auch dem Tier bieten kann.
Eine Hundetrainerin hat mir mal den Tipp gegeben, wenn man sich überlegt, zum Beispiel einen Hund anzuschaffen, das mal testweise auch zu probieren. Einfach einen fiktiven Hund. Man macht das mal eine Woche lang, dass man morgens rausgeht, mittags rausgeht, abends rausgeht und sich einfach mal vorstellt, man müsste sich um dieses Tier kümmern, um zu sehen, ob man die Zeit aufbringen kann, ob man diese Ausdauer auch über eine gewisse Zeit hat. Eine gute Idee?
Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil tatsächlich Menschen oft unterschätzen, wie viel Zeit ein Tier auch benötigt. Und dazu kommen dann eben auch noch, als Tierärztin gesagt, natürlich auch die Tierarztbesuche. Das heißt, man muss auch schauen, wie weit man das auch finanziell stemmen kann. Also gerade wenn man sich für Hunde entscheidet, aber auch Katzen. Jedes Tier hat natürlich auch ja die Gefahr, dass es krank wird. Und da muss man dann natürlich auch in der Lage sein, das finanziell zu stemmen und da kommt schon einiges zusammen. Also das ist gar nicht so wenig.
Die Hundesteuer noch, die Tierhaftpflicht, das muss man alles einkalkulieren.
Das muss man alles mit einkalkulieren und ich glaube, das wird oftmals vergessen. Man hat dieses Bild im Kopf, man freut sich auf ein Tier, man hat so diese positiven Erwartungen an das Tier und was aber dann tatsächlich auch an Pflichten auf den Menschen, auf den Halter dann zukommen, das ist dann erst immer so im zweiten, dritten, vierten Gedanken und das muss man aber wirklich sehr präsent haben und auch für sich dann abschätzen können.
Carola Otterstedt, Sie sind Verhaltensforscherin und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Bündnis Mensch und Tier. Im Vorgespräch haben Sie auf den Unterschied auch zwischen Haus- und Heimtieren aufmerksam gemacht. Zur Begriffsklärung zunächst also die Frage, worin dieser Unterschied eigentlich liegt.
Also der Unterschied zwischen Haus- und Heimtieren ist, dass die Haustiere ein Oberbegriff ist, wo sowohl die Heimtiere, die wir daheim halten, oder auch Freizeittiere wie Pferde, dazu dann noch die Nutztiere kommen. Also Schafe, Ziegen, Rinder, Esel auch. Und da ist der Unterschied. Wir benutzen im Alltag häufig den Begriff Haustiere einfach für die Tiere, die wir zu Hause haben, aber das wären eigentlich die Heimtiere, wie Frau Schrude das eben ganz richtig verwendet hat. Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung noch zu Herrn Weber und Frau Schrude, die wunderbare Informationen gegeben haben. Auch Sie, Frau Enzminger, mit dieser Idee, erstmal den Hund auszuprobieren im virtuellen Sinne. Wir haben auf unserer Stiftung in unserer Bibliothek zur Tierhaltung tatsächlich aufgeführt, wie die tatsächlichen Tierkosten sind, wenn ich eine Katze zu mir nehme, ein Meerschweinchen oder einen Hund. Und vielleicht können die Hörer sich dort auch diese nötigen Informationen abholen, damit sie ganz konkret die Informationen bekommen, worauf lasse ich mich ein, wenn ich ein Tier zu mir nehme.
Das ist eine ganz wichtige Sache, ja, dass man sich wirklich erstmal schlau macht, was kommt da auf mich zu, damit man da nicht das böse Erwachen hat und merkt, irgendwie eigentlich kann ich das gar nicht stemmen, auch finanziell nicht stemmen.
Und darf ich vielleicht noch eine Information sagen, weil ich möchte es gerne positiv an die Hörer weitergeben.
Da kommen wir jetzt auch noch dazu, dass wir ein bisschen auf das gucken, was die Tiere uns bringen, ne?
Ja, nee, vor allen Dingen auch, welche Alternativen gäbe es, wenn ich merke, dass ich selbst mit einem Hund nicht durchs Leben gehen kann. Wir haben als Stiftung das Netzwerk Begegnungshöfe und die Begegnungshöfe bieten an, dass man wirklich regelmäßig Kontakt zu Tieren haben kann, den Nutzen von der Begegnung mit den Tieren, aber nicht selbst ein Tier halten muss. Und das ist uns immer ganz wichtig, dass es nicht nur diese alleinige Möglichkeit gibt, selbst ein Tier zu haben, zu besitzen, sondern trotzdem Mensch-Tier-Beziehungen leben zu können.
Also ganz wichtig, die Mensch-Tier-Beziehung, die ja auch im Namen Ihrer Stiftung steht. Nochmal kurz zur Begrifflichkeit Haustier, die ist einfach viel geläufiger, deswegen wird sie sicherlich auch weiterhin in dieser Sendung fallen. Es geht aber natürlich um die Tiere, die wir uns zu Hause halten in unserem Wohnumfeld. Da ist tatsächlich ja nicht jedes geeignet. Was haben Sie da mitbekommen? Was sind die gefragtesten Tiere derzeit aus Ihrem Erleben?
Also wir hatten ja jetzt gerade eine Studie gemacht zur Mensch-Tier-Beziehung in der Corona-Zeit. Und natürlich sind die häufigsten Tiere Hunde, Katzen, aber auch Pferde, die wir nicht zu Hause halten, sondern dann eben in einem Reitstall. Aber auch zunehmend kommen Hühner ins Spiel. Also es gibt Menschen, die einfach ein schönes Grundstück haben mit einem Garten und sich dann ein paar Hühner halten.
Da haben Sie ja in der Runde jenseits des Fensters in der Regie auf einmal Stirnrunzeln gesehen und auch auf meiner Stirn haben sich ein paar Runzeln gebildet. Wie kommt man auf Hühner?
Also Hühner sind eine ganz wunderbare Sache. Sicherlich im Moment auch die Sensibilität dafür, wie schaffen wir unsere Lebensmittel, dass die so sind, dass wir sie auch gerne essen. Und Eier zu haben, ist eine wunderbare Grundlage, gerade auch für vegetarische, also Menschen, die vegetarisch leben. Hühner sind aber eben auch sozial lebende Tiere in einer Gruppe und freuen sich enorm über einen netten Kontakt zu Menschen. Also es ist eine sehr schöne Möglichkeit, mit Nutztieren Interaktion zu leben. Sie sind relativ einfach zu halten, wenn man sich an bestimmte Dinge hält. Und wenn man nicht gerade einen Hahn dazu nimmt, hat man auch Freude mit einer Nachbarschaft, die während der Urlaubszeit gerne auf Hühner achten. Mhm. Aber auch mit Hahn, was wir eher bevorzugen würden, weil Hähne gehören zu Hühnern, kann man auch eine ganz schöne Haltung machen, dass die Nachbarschaft nicht total genervt ist vom frühen Krähen.
Die Mensch-Tier-Beziehung, Katrin Odenthal, da sind wir mitten auch in Ihrem Thema. Sie sind Psychologin, arbeiten als Coach mit Kindern und Jugendlichen und setzen dabei auch einen Ihrer beiden Hunde als Therapiehund ein. Isni heißt er. Die Wirkung von Tieren auf uns Menschen, die ist ja in einigen Studien schon untersucht worden. Was sind da Ihre Erkenntnisse? Was macht der Kontakt zu Tieren mit uns?
Ja, der macht ganz viel. Das ist ganz weitläufig. Muss ich jetzt überlegen, wo ich anfange. Das ist
vielleicht beim Kuscheln.
Ja, genau, beim Kuscheln. Der Hund ist da, allein das ist schon ein tolles Gefühl. Und wenn dann das Kind, der Jugendliche bei mir sitzt zum Beispiel und wenn man über seine Probleme spricht, sind ja auch Emotionen oft dabei. Und meine Isni zum Beispiel, die merkt das. Ich lasse sie da auch, also sie hat von mir kein Signal, dass sie auf der Decke bleiben muss zum Beispiel. Und in dem Moment, wo sie das merkt, dann steht sie auf, geht hin, das ist natürlich alles vorher abgesprochen, dass das so erlaubt und gewünscht ist, auch von den Eltern und vom Kind, legt den Kopf auf den Schoß und ist da und das Kind kann es nicht streicheln. Und das wirkt schon so beruhigend in dem Moment immer, das ist auch so schön anzusehen und dadurch kommt das Kind runter, das Kind kann weiter mit mir sprechen, wir kommen auch am Problem weiter oftmals, also das ist, der Hund in dem Moment auch so viel Empathie aus, der ist da, egal wie es dem Kind geht und worum es auch bei dem Problem geht. Der Hund nimmt das Kind so, wie es ist in dem Moment. Und das ist was ganz Tolles und was ganz Wertvolles.
Was geben Ihnen Ihre beiden Hunde, was bewirken Sie auch in Ihrer Familie? Sie haben ja auch Kinder.
Ja, ich habe auch Kinder, die sind zwar zwischenzeitlich schon etwas größer, bei uns ist das so, meine Kinder sind dadurch sehr häufig da. Zum Beispiel, die lieben das auch. Die Hunde freuen sich, wenn sie kommen. Die sind dann da zum Kuscheln, die schmiegen sich an, wir gehen gerne gemeinsam raus. Der Spaß, den man dann draußen mit den Hunden zusammen hat. Ja, und wie gesagt, der Hund spürt, wenn es einem nicht gut geht. Der ist da, auch für Kinder. Oder wenn die Kinder Sorgen, Nöte haben, das können sie ihrem Hund erzählen. Da ist keiner, der irgendwas weitererzählen kann. Der hört halt einfach zu und ist.
Ja. Wir haben eine E-Mail bekommen, geschrieben an lebenszeit@deutschlandfunk.de von Raphael Schacher aus der Schweiz. Der sagt, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Menschen. Die einen können wenig bis gar nichts mit Haustieren anfangen und dann die andere Gruppe, für die sind Haustiere fast die besseren Menschen. Nicht zu unterschätzen, gerade beim Knüpfen auch neuer Bekanntschaften oder auch ganz praktisch bei der Wahl des Domizils. Sie sagen direkt sehr, sehr dynamisch ja, weil das tatsächlich so ist. Man kann das so einteilen oder ist das ein bisschen zu sehr schwarz-weiß?
Das ist, denke ich, zu sehr schwarz-weiß. Das kommt auch auf die Vorerfahrungen an, die ja viele Menschen mit Hunden und auch anderen Tieren gemacht haben. Manchen Menschen würde ich durchaus sagen, ist die Angst wie angeboren. Wie gesagt, oftmals sind es aber auch Erfahrungen. Und dann sind es Menschen, die springen so auf Hunde an. Aber oftmals auch Menschen dann, die wahrscheinlich schon wirklich von klein auf auch Kontakt mit Hunden hatten.
Frank, Frank Weber, würde ich da gerne mal ansprechen, weil ich glaube, Sie können sehr schnell sagen, zu welchem Typ Mensch Sie gehören. Sie leiten ein Tierheim, sind aber von der Hochschulausbildung her Politikwissenschaftler, habe ich gesehen.
Ja.
Die Tiere liegen Ihnen aber am Herzen. Sie sind zweiter Vorsitzender auch des Bundes gegen Missbrauch der Tiere und Sie sind selbst Tierhalter, haben eine Menge um sich herum versammelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Darf ich es aufzählen oder tun Sie es? Ich glaube, es ist besser, wenn Sie es machen.
Ja, also ich habe aktuell 5 Hunde. Bin also, würde mich tatsächlich auch als Hundemensch bezeichnen. Ich habe noch ein Pferd, auch aus dem Tierschutz. Ich habe mehrere Aquarien. Hatte auch einen Papagei jetzt 25 Jahre lang, beziehungsweise 2, die leider verstorben sind. Also wenn man dieses Gefühl für Tiere hat, diese Empathie und auch diese innere Verbundenheit, ich glaube, dass man die lernen muss. Also es ist immer ganz wichtig, bei den Kindern anzusetzen, aber es kann auch aus einem selbst herauskommen, ob es angeboren ist. Zum Beispiel meine Mutter oder mein Vater, die haben jetzt mit Tieren nicht wirklich viel am Hut. Die schütteln immer mal wieder den Kopf, dass ich so tierbesessen bin, aber diese Gemeinsamkeit, auch dieses Lernen zu sehen, was ist Natur, dass wir ein Teil der Natur sind, wie sehr wir mit der Natur verbunden sind und dass wir auch nicht allein diesen Planeten bewohnen, sondern dass es da ganz, ganz viele wunderbare Mitgeschöpfe sind. Da sind Heimtiere etwas ganz, ganz Ausgezeichnetes, um das in unserem Gehirn ein bisschen frei zu putzen, etwas von diesem menschlichen Egoismus wegzukommen, dass wir alles bestimmen, dass man sieht, dass man Teil ist. Und es ist ja auch bewiesen mittlerweile, dass durch den Kontakt mit Tieren auch Glückshormone ausgeschüttet werden. Und das kann ich nur unterstreichen.
Und diese Glückshormone, die können wir alle gebrauchen im Corona-Stress. Darum geht es nämlich heute in der Lebenszeit um Haustiere. Willkommene Abwechslung in dieser Corona-Zeit. Das ist die Frage, die wir stellen. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie vielleicht mit dem Gedanken gespielt, sich ein Tier anzuschaffen, nach Hause zu holen? Oder sagen Sie, wie unser anderer Hörer auch, da bin ich gar nicht der Typ für. Da gibt es einfach unterschiedliche Menschen. Was geben uns die Tiere, was geben sie ihnen? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und das können Sie noch eine Stunde etwa. So lange geht die Lebenszeit noch. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir haben einiges an Zuschriften auch schon bekommen. So schreibt etwa Stefan Naut, seines Erachtens nach werden die negativen Aspekte der Haustierhaltung zu wenig diskutiert. Haustiere verschärfen beispielsweise das Welternährungsproblem und belasten die Umwelt. Fleischfressende Haustiere erhöhen zudem die Produktion brutal gehaltener Nutztiere. Als seine Kinder klein waren, haben sie sich keinen Hund angeschafft, sondern Meerschweinchen. Zusätzlich haben sie intensiv Tiere in der freien Natur beobachtet und Biobauernhöfe mit artgerecht gehaltenen Tieren besucht. Auch Frau Steins sieht die Tierhaltung im Haus etwas kritisch. Sie sagt, das ist ganz unnatürlich. Tiere im Garten, in der Natur, keine Käfige, das sind ihre Haustiere. Und sie selbst ist auf dem Land aufgewachsen. Und Herr Weller hat uns angerufen, was passiert eigentlich mit den Tieren nach der Pandemie? Viele Tiere werden sicher ausgesetzt. Das ist die Befürchtung, die einige unserer Hörerinnen und Hörer haben. 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und diese Nummer hat Ursula Anne Ochel auch gewählt, die jetzt bei uns in der Leitung ist. Schönen guten Morgen.
Ja, Ochel, guten Morgen.
Sie haben ein Haustier, ein Heimtier selbst?
Ein Hund, ja.
Ein Hund. Und
mit dem ich gerade unterwegs bin, ja.
Ah, und Sie möchten was zum Thema Heimtiere sagen?
Also ich glaube, dass viele Leute den Aufwand, der, wenn die Corona-Zeiten vorbei sind, völlig unterschätzen. Wie ich, Grund für einen Hund, ich kann es am besten am Beispiel Hund machen, man braucht wenigstens, Ausrufungszeichen, 3 Stunden pro Tag, mit denen man sich mit dem Hund beschäftigen muss. Und zwar ist es unabhängig von der Größe dieses Tieres. Auch ein kleiner, auch ein Chihuahua braucht Auslastung, will rennen, will Spaß, will auch Erziehung. Und was vielen Leuten, die jetzt sich spontan ein Tier anschaffen, leider fehlt, ist ein wirkliches, profundes Wissen. Also, was sind Hunde eigentlich für Wesen? Wie wollen sie behandelt werden? Welche Bedürfnisse haben sie? Und viele Leute gehen schlicht und einfach nur von ihren Bedürfnissen aus. Also, ich will haben, weiß nicht, irgendwas zum Kuscheln oder so. Aber ein Tier, was ja 100% von einem abhängig ist, hat auch viele Rechte. Und die muss man erfüllen können. Und daran mangelt es, glaube ich, bei vielen. Ich glaube, die meisten machen es wirklich aus vollstem Herzen heraus. Dann sagen, ach, ich wollte immer so ein Tier und jetzt habe ich die Zeit dafür. Das ist aber leider aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus auch ein falscher Ansatz.
Wie haben Sie die Entscheidung getroffen?
Bitte?
Wie haben Sie die Entscheidung getroffen, dann sich einen Hund anzuschaffen? Was haben Sie vorher für Überlegungen angestellt?
Passt es? Kann ich dem Hund gerecht werden? Wie kann ich mit ihm gehen? Also ich habe nichts gegen einen Hund in der Wohnungshaltung. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich habe jetzt das Glück, in einem Haus zu wohnen und auf dem Land. Und ich bin Jägerin. Ich kann also meinem Jagdhund einfach auch die Möglichkeit geben, so zu leben, wie sein Wesen ist, wie seine Rasse entsprechend ausgelastet werden möchte. Er darf jagen und, und. Das ist eine welche, aber man muss sich überlegen, was kann ich dem Hund auch wirklich geben? Und diese Entscheidung dahin, es ist auch die Frage des Geldes und der dauerhaft habenden Zeit. Viele Leute, wenn sie im normalen Berufsalltag sind, weiß nicht, wenigstens 8 Stunden oder länger außer Haus. Man muss einkaufen, man muss zum Arzt, man will sich vielleicht auch einfach mal ins Kino begeben, wo Hunde eher unerwünscht sind. Alles das ist einfach so nicht möglich. Und auch die Anschaffung eines Welpen ist durchaus ja auch problematisch. Ein Welpe ist vergleichbar mit einem Baby erstmal. Der ist klein, der weiß nichts und er kann auch nicht einfach allein gelassen werden. Auch das ist vielen Leuten nicht bewusst in dem Umfang. Und das nicht allein sein können, zieht sich über viele Monate hinweg. Das ist nicht nach 3 Wochen erledigt, sondern es dauert wirklich bis zur Junghundphase. Hunde sind Junghunde ab der 16. Lebenswoche ungefähr. Erst dann, allerfrühestens, kann man zum Beispiel damit aufbauen, das Trainingsprogramm alleine sein, und zwar in Sekunden-Minuten-Schritten. Und das dauert Wochen und Monate, bis ein Hund zunächst, weiß ich, 10 Minuten alleine gelassen werden kann oder dann vielleicht mal eine halbe Stunde. Und später, ein Hund sollte nicht länger als 4, maximal 5 Stunden alleine bleiben zu Hause. Alles das muss auf Dauer gewährleistet werden. Und was zu Beginn Ihrer Sendung ja gesagt wurde, Hunde werden ja auch ordentlich alt. Wenn man Glück hat, wird er 15 Jahre. Ich kenne auch Hunde, die 18 Jahre geworden sind. Alles das muss einem bewusst sein, auch mit den Kosten. Also meiner ist so mittelgroß, weiß nicht, 45 Zentimeter groß. Pro Monat brauche ich wenigstens 100 Euro, um ihnen halbwegs ordentliches Futter zu geben. Das muss man wissen. Und er hat zum Beispiel ein kleines gesundheitliches Problem, was völlig nebensächlich ist eigentlich. Aber ich muss jeden Monat einmal kurz 2 Minuten zum Tierarzt damit. Auch das muss man finanzieren können, auf Dauer.
Haben wir ja auch schon angesprochen, und es sind einige Aspekte noch mehr, die Sie uns auch mitgegeben haben. Auch die artgerechte Tierhaltung möchte ich noch mal besprechen hier in der Runde. Ursula, Anne Ochel, ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Erfahrungen auch mitgeteilt haben, die wir dann jetzt teilen können und dürfen. Danke Ihnen erstmal für den Anruf und noch viel Spaß auf Ihrem Spaziergang. Und Daniela Schrudde, Sie sind Tierärztin, Programmdirektorin der Welttierschutzgesellschaft in Berlin. Sie leiten dort die Tierschutzarbeit inhaltlich, wenn Sie mit Blick auch gerade eben auf die artgerechte Haltung, die ja auch von einer Hörerin noch uns reingegeben wurde, mit der Frage, muss es immer ein Tier in der Wohnung sein oder ist es nicht viel besser, wenn die draußen leben? Wie ist da so Ihre Einschätzung? Es gibt ja sicherlich verschiedene Arten von Heim- und Haustieren. Also was würden Sie empfehlen, was kann man wirklich in einer Wohnung halten und was ist wirklich ausgeschlossen?
Das ist, ich kann wirklich nur unterstützen, was die Hörer bisher gesagt haben. Es ist teilweise problematisch, je nachdem, das hatte Herr Weber ja auch schon gesagt, wenn man zum Beispiel in einer Wohnung wohnt im 5. Stock, sollte man sich keinen sehr großen Hund anschaffen. Aber es ist so, dass zum Beispiel muss man bei dem Hund beachten, dass er eigentlich auch ein Schlafbedürfnis hat von 14 bis 19 Stunden. Das heißt, man müsste, wenn man einen Hund in der Wohnung hat, ihm auch einen wirklichen Rückzugsort zum Beispiel gewährleisten können. Dann haben wir tatsächlich während des ersten Lockdowns gesehen, dass viele Welpen angeschafft wurden, die dann aber auch daran gewöhnt waren, permanent mit dem neuen Halter zusammen zu sein. Als dann der Lockdown gelockert wurde, sind die Leute wieder zur Arbeit gegangen und der Hund kam aber überhaupt nicht damit zurecht, tatsächlich alleine zu sein. Also das ist doch genau das, was die Hörerin gerade schon mal gesagt hatte.
Da muss man sich dran gewöhnen und ihm Zeit geben. Ne?
Genau, man muss ihm Zeit geben, man muss wirklich trainieren und man muss auch wissen, wie man trainiert. Das heißt also gerade so ein sozialisiertes Wesen wie ein Hund, ein hochkomplexer Charakter, Man muss wirklich wissen, worauf man sich da einlässt und muss sich vorher sehr schlau machen, um dann eben gerade auch bei Welpen, die dann, naja, eben auch dann so groß werden zu lassen, dass sie gesunde Hunde werden können.
Mhm. Katrin Odendahl, als Psychologin möchte ich Sie gerne auch nochmal ansprechen in dieser Runde. Es hören uns ja viele zu, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich ein Tier auch anzuschaffen. Und wir hören es ja, es ist nicht für jeden was. Wo würden Sie abraten, was sind auch von der menschlichen Seite her die Ausschlusskriterien? Wer ist gar nicht geeignet für ein Heimtier?
Erstmal möchte ich wirklich auch nochmal zustimmen, was vorher gesagt wurde. Das muss alles bedacht werden, egal ob man geeignet ist jetzt oder nicht. Jetzt so grundsätzlich, wer gar nicht geeignet ist, sind halt tatsächlich die Menschen, die wissen, dass sie sehr, sehr viel arbeiten müssen, ohne dass der Hund mit kann. Dann auch Menschen, die zum Beispiel Kinder haben, die sehr aktiv sind oder wo die die Eltern sehr aktiv auch in der Kinderbetreuung eingebunden sind. Wir hatten es auch gerade eben, der Hund hat ein Ruhebedürfnis. Das war mir auch ganz wichtig, nochmal hier zu erwähnen. Gerade in der Corona-Zeit, wo die Menschen viel zu Hause sind und auch viele Kinder zu Hause sind, die vielleicht mit dem Hund spielen wollen, ist es ganz, ganz wichtig, dass der Hund zu seiner Ruhe kommt und nicht permanent auf Abruf sozusagen bereit sein muss. Wenn das Kind jetzt spielen will, das andere Kind, dann vielleicht noch der Erwachsene. Das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden.
Ich würde auch gerne noch was sagen.
Ja, sehr gerne.
Genau, wir haben ja dann uns die Frage gestellt, welche Tiere denn geeignet wären für die Wohnung, um jetzt mal ein bisschen positiver zu sein und nicht immer nur zu sagen, was besser nicht geht.
Ich gebe noch kurz den Hinweis, wer da spricht. Carola Otterstedt vom Vorstand der Gemeinde.
Nein, das ist Daniela Schrutter.
Ja, okay. Genau. Ich muss aufpassen, dass ich sie auseinanderhalte mit drei Frauenstimmen, aber das kriegen wir hin. Daniela Schrutter ist das, alles klar.
Genau. Natürlich liegt es dann auch nahe, an Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster zu denken. Da muss man dann wirklich auch nochmal bedenken, Hamster zum Beispiel sind nachtaktive Tiere. Sie können durch ein gewisses Training zwar auch, naja, mehr oder weniger an eine Tagaktivität gewöhnt werden, aber das liegt nicht in ihrer Natur. Sprich, also wirklich Hamster, die dann, eigentlich gerne aktiv sind, wenn wir schlafen, sind wahrscheinlich eher ungeeignet. Außerdem bei Meerschweinchen und Kaninchen sollte man beachten, dass es sich hier um Fluchttiere handelt, um Beutetiere handelt. Das heißt, auch da muss ein sehr bewusster Umgang gewährleistet sein. Dass also vielleicht auch schon etwas ältere Kinder da nur im Haushalt sind, die sich nicht von oben impulsiv auf das Tier stürzen, zum Beispiel. Und beim Meerschweinchen muss man beachten, dass sie auch sowieso relativ sensibel sind. Sie haben eine sehr, sehr spannende Sozialstruktur. Es ist unheimlich schön, sie zu beobachten. Aber bei all diesen Tieren sollte man, gerade bei den Beutetieren, sollte man auch so ein bisschen beachten, dass man sie weniger als Streicheltiere nutzen sollte, sondern sie sich eignen, um zu beobachten. Und wenn man ihnen dann tatsächlich eine Haltung bieten kann mit viel Auslauf, dann ist das schon in Ordnung in einer Wohnung, aber man muss wirklich zusehen, dass man auch den Bedürfnissen der Tiere eben wieder gerecht wird.
Frank Weber, als Tierheimleiter gibt es auch die Verantwortung bei der Vermittlung. Da haben Sie uns schon einiges ja auch genannt, was Sie da beachten müssen. Gibt es denn auch Bewerber, wo Sie sofort sagen, das hat überhaupt keinen Sinn? Lassen Sie es lieber, nehmen Sie sich lieber kein Heimtier mit nach Hause?
Das haben wir sehr häufig, muss ich tatsächlich sagen. Und gerade in dem Zusammenhang, was gerade besprochen worden ist, kann ich allen nur den Rat geben, wirklich im Tierheim sich erstmal umzuschauen. Eine Hauptaufgabe des Tierheims, was oft unterschätzt wird, ist tatsächlich diese Beratungsfunktion. Wenn ich jetzt in den Fachhandel gehe oder mir ein Buch anschaffe, kommt es immer bei den Büchern auf die Qualität drauf an. Also nur als Beispiel, wenn ich mir ein Rassehundbuch anschaffe, dann steht fast überall drin, dass diese Rasse als Familienhund geeignet ist. Und es gibt sehr viele Rassen, die das nicht sind. Und auch wenn ich jetzt in den Zoohandel gehe, je nachdem, an welchen Verkäufer ich da gerate, ist die Frage, was steht im Vordergrund, der Verkauf oder eine gute Beratung. Im Tierheim ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die hier arbeiten, in der Regel jahrzehntelange Erfahrung mit Tieren haben und sich dann auch die Zeit nehmen, was momentan im Übrigen eigentlich ganz gut an Corona ist, dass man diesen normalen Publikumsverkehr sozusagen nicht hat, sondern individuelle Termine macht und dann eben wirklich die Aufgabe hat, die Leute aufzuklären, gerade was der Bereich der Kleintiere ist, die doch sehr aufwendig sind. Über was wir noch gar nicht gesprochen haben, sind Katzen zum Beispiel, die auch noch wunderbare Heimtiere sind und die auch die eigentlich leichter zu halten sind, wenn man sie zu zweit hat, weil die Tiere dann eben auch miteinander sozial interagieren können. Da könnten wir natürlich mit diesen Themen mehrere Sendungen füllen. Wichtig ist, dass man sich die Informationen holt, dass man die sich zum Beispiel auch im Tierheim von Fachleuten holt oder wie es vorhin schon angesprochen war, was ich gerne bei Hunden empfehle, ist, nehmen Sie mal einen Hund in Urlaubsbetreuung. Es muss gar kein virtueller Hund sein, sondern ich habe vielleicht irgendeinen Nachbar, der sagt, der fährt in Urlaub. Meine Kinder wollten immer unbedingt einen Hund haben. Nehmen Sie den mal ein paar Tage bei sich auf oder über ein Wochenende und danach können Sie sagen, hat mir Spaß gemacht, hat alles funktioniert, soll so weitergehen oder Gott, ich bin froh, dass der jetzt wieder weg ist. Man sollte auf jeden Fall diese Beratung in Anspruch nehmen und man soll sich, bevor man ein Tier sich anschafft, wirklich viel, viel Zeit lassen, drüber schlafen, nicht wie ich das manchmal habe, dass man vorbeikommt und sagt, ja, will ich haben, gefällt mir, nehme ich mit, dann ist bei uns sofort der Stopp, sagt, nein, so kann es nicht funktionieren. Wenn zum Beispiel jetzt jemand bei uns aus dem Tierheim einen Hund haben will, dann kommt der mindestens dreimal hierher und geht mit dem Tier spazieren. Die Aufgabe des Tierheims ist ja auch so, es heißt dann, ihr wollt eure Tiere nicht loswerden. Das stimmt. In dem Moment, wo ich ein Tier im Tierheim loswerden will, sitze ich auf dem falschen Stuhl. Ich will das Tier so vermitteln, dass es ein super Zuhause hat.
Ich möchte an der Stelle kurz unterbrechen, weil wir einen Hörer in der Leitung haben, der Ihnen sicherlich aus dem Herzen spricht. Günther Klose hat uns angerufen und wartet schon eine ganze Weile in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Klose.
Ja, einen guten Morgen in die Runde.
Und Sie haben auch einen Tipp, was man machen kann, wenn es nicht das eigene Tier sein sollte. Da gibt es Alternativen, nämlich welche Erfahrung haben Sie da gemacht?
Genau, das wurde gerade schon angesprochen. Ich bin mit Hunden groß geworden und das ist mein größter Wunsch, im Prinzip einen eigenen Hund zu haben, tatsächlich. Nur weiß ich, dass ich dem nicht gerecht werden kann, weil meine Zeit beschränkt ist. Das wird jetzt ja auch schon häufig angesprochen und ich empfehle tatsächlich, ja, den Leuten, die das nicht ableisten können, wirklich mit sich selbst ins Gericht zu gehen und das mal abzufragen, ob sie das wirklich leisten können. Ansonsten sollte man das tatsächlich lassen. Und ich habe dann ebenfalls die Erfahrung gemacht, schon aber vor ganz vielen Jahren, dass ich die Tierheime bei uns hier in der Gegend abgeklappert habe. Und da gibt es einige Tierheime, da können Sie quasi ja unangemeldet vorbeischauen. Das sind meistens die kleineren Tierheime. Und die sind dann relativ sehr dankbar, wenn man mit den Hunden zum Beispiel mal Gassi geht. Einfach spazieren geht. Das geht bei großen Tierheimen, hier zum Beispiel in Bremen, ist das etwas anders. Da muss man einen sogenannten Gassi-Schein machen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Hundeführerschein. Das wurde auch schon angesprochen. Da wird tatsächlich geprüft, ob der Mensch überhaupt erstmal fähig ist und für welchen Hund. Man unterscheidet da drei Kategorien. Einmal so einen ganz kleinen Hund, dann kniehoch und dann auch etwas große Hunde oder auch Problemhunde, da wird man eingeteilt, für welchen Hund man quasi befähigt ist, den Gassi zu führen oder auszuführen. Und diesen Schein, den können Sie machen, es dauert einen Tag, kostet glaube ich 10 Euro, so eine Gebühr wird einfach nur erhoben. Ja, und dann kann man tatsächlich, wenn man Zeit hat und das Bedürfnis hat, den Hund ausführen. Das ist erstens mal eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, denn das Personal ist entlastet. Der Hund hat was davon und ich habe vor allen Dingen ja auch was davon. Denn mir macht das unwahrscheinlich sehr viel Spaß. Und ich kann den Hund tatsächlich dann wieder abgeben und mich meiner Zeit widmen, die ich beruflich zum Beispiel mal brauche. Mhm. Somit ist eigentlich allen geholfen. Und vor allen Dingen kann man im Laufe der Zeit auch sich selber austesten. Hat man die Ausdauer, wie eben schon gesagt worden ist, kommt man nur ein- oder zweimal oder wird es dann für einen selber langweilig oder wie auch immer. Das heißt, man kann sich selber tatsächlich mal langfristig antesten, ob man dieser Herausforderung Hund auch gewachsen ist. Denn ich denke, oft ist das auch gerade vor Weihnachten so eine Art Impulssteuerung. Ach, ein Hund wäre jetzt ganz nett, auch in der Corona-Zeit. Aber diese Langfristigkeit übersieht man ja. tatsächlich häufig. Das ist meine Meinung dazu.
Und danke Ihnen, dass Sie diese Meinung uns mitgeteilt haben und auch den Tipp gegeben haben an unsere Hörerinnen und Hörer, Günter Klose, der uns aus Martfeld angerufen hat. Danke Ihnen also dafür für Ihren Anruf. Und in der Leitung wartet schon Herr Meier, der uns aus Sieke bei Bremen anruft. Schönen guten Morgen, Herr Meier.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, ich höre Ihre Sendung gerade, wollte auch mal zwei, drei Informationen dazu geben, wie schwierig es doch sein kann, sich ein Tier anzuschaffen, wenn man nachher nicht damit richtig klarkommt. Situation ist die gewesen, wenn ich das mal erzählen darf. Mhm. Ich war mit meiner Familie, Frau, eine Tochter, die war damals 10 Jahre auf Teneriffa, haben Urlaub gemacht, sind dort jeden Tag mehr oder weniger in einem Tierheim vorbeigegangen, haben uns das Elend angeguckt oder angesehen oder angehört. Sind dann zum Ergebnis gekommen, haben mehr oder weniger 10 Tage hintereinander jeden Tag 3-4 Hunde ausgeführt. Einfach so, weil unsere Tochter das unbedingt wollte, mit dem Ergebnis, den einen Hund, Lina hieß er, den wollen wir unbedingt nach Deutschland holen. Ja, das haben wir dann also auch geschafft über die Tierschutzvereinigung und so mit Impfungen. Und dann kam der eines Tages an mit dem Flugzeug in Hannover, die haben ihn dort abgeholt. Der Hund kam nach Hause, haben uns alle riesig gefreut. Und dann haben wir auf einmal festgestellt, es ist eben was anderes, ein Tier nur, ich sag mal, 3-4 Stunden auszuführen, um es wieder abzugeben. Man hat im Prinzip keine Verantwortung, eigentlich um gar nichts. Und dann hat man das Tier zu Hause und muss sich mehr oder weniger um alles kümmern. Also, und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, wenn man das im Prinzip vorher gar nicht in der Form bildet. Deswegen wollte ich sagen, man muss es sich sehr, sehr gut überlegen. Und jedenfalls kamen wir mit dem Hund nicht klar. Das war einfach ein Grund. Wir haben immer Katzen gehabt. Die hatten wir damals auch. Und das sind zwei ganz verschiedene Tiere. Katzen tun den ganzen Tag mehr oder weniger, was sie wollen. Und ein Hund, der guckt einen den ganzen Tag an und sagt so, machen wir was mit mir. Und das ist überhaupt nicht unser Ding gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt mit dem Tier? Und haben gesagt, den können wir ja nicht hier aus Teneriffa aus dem Tierheim abholen und hier in Bremen wieder ins Tierheim abgeben. Und dann haben wir gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Haben wir also heute entschieden, dann müssen wir damit durch. So schwer uns das auch fiel. Und durch Zufall eine Nachbarin, da war eine gute Freundin, die kam aus Emden und die suchte irgendwie ein Tier, hat das erzählt. Die kam bei uns an, hat geklingelt, das heißt, sie haben einen Hund, mit dem sie vielleicht nicht so ganz glücklich geworden sind. Ich sage, ja, haben wir. Ja, könnte ich mir angucken, hat sich das Tier sofort verliebt, hat den mitgenommen und wir haben das noch 1-2 Jahre verfolgt, sind manchmal nach Emden gefahren, haben das Tier besucht oder auch die Familie und wir waren alle richtig glücklich, dass es denn so ausgegangen ist, mussten das Tier also nicht irgendwo wieder abgeben und haben gesagt, nur, das ist uns doch letztendlich egal, was mit dem Hund passiert. Und deswegen, mein Anruf ist der, es ist ganz, ganz schwierig, sich mit einem Tier, wenn man aus einer Laune heraus ein Tier sich anzuschaffen, das sollte man auf keinen Fall in meinen Augen machen. Und selbst wir haben ja die Erfahrung gemacht, haben es ja tagelang oder über 10 Tage jeden Tag die Hunde ausgeführt, haben festgestellt, dass das Alltagsleben ganz anders ist, weil ein Hund richtig fordert. Mhm. Der braucht Ansprache, der braucht Informationen. Eine Katze, die sagt, lass mich zufrieden, wenn ich was will, dann komme ich zu dir. Und genau so ein Tier bräuchten wir und deswegen haben wir eigentlich schon seit 30 Jahren immer Katzen und damit sind wir richtig glücklich. Also das nochmal zu dem Thema Verantwortung mit einem Tier und vor allen Dingen mit einem Hund. Das sollte man nicht unterschätzen. Bitte nicht aus einer Laune heraus sich irgendwo ein Tier holen. Man wird damit in der Regel nicht klarkommen.
Herr Meier, ich glaube, das ist ziemlich deutlich angekommen. Ihre Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, an unsere Hörer weitergegeben. Danke Ihnen für Ihren Anruf aus Sieke. Und wir greifen das in dieser Runde noch kurz auf vor den Nachrichten. Ich würde gerne auch noch mal den Gassischein ansprechen, denn die Alternative zum eigenen Tier, womöglich eben genau das, was uns der Hörer aus Bremen auch geschildert hat, zu sagen, ich gehe jetzt einfach öfter mal mit einem Hund spazieren, nutze so eben diese Win-Win-Situation. Frank Weber als Tierheimleiter, Sie haben uns schon einiges da auch berichtet. Gibt es das bei Ihnen auch, so ein Gassischein? Also können die Menschen kommen und können ein Tier ausführen, wenn sie sich als geeignet erweisen?
Selbstverständlich. Also ich gehe davon aus, dass man eigentlich in jedem guten Tierheim Gassi gehen kann. Bei uns ist es 365 Tage im Jahr. Man kann eigentlich jeden Tag Gassi gehen und sich mit den Tieren auch mal beschäftigen. Im Moment durch Corona ist natürlich ein Problem, dass wir auch Gassi-Schulungen machen, was auch wichtig ist, nachdem uns tatsächlich auch mal ein Hund gestohlen worden ist. Man hat die früher so rausgegeben. Man hat gesagt, okay, lass den Personalausweis da. Dann bei uns hat es ein halbes Jahr gedauert, bis wir den Hund wieder gefunden haben. Und zwar am Ammersee. Von Hamburg bis zum Ammersee ist der gekommen. Seitdem machen wir Seminare, was ja auch wichtig ist, weil man da sehr viel allgemein über Hunde auch mal lernen kann und wie man damit umgeht. Leider ist es durch Corona im Moment nicht möglich und ich habe sehr, sehr viele Anfragen von Leuten, die momentan Zeit haben und gern Gassi gehen würden, aber da keine Schulungen mehr gemacht werden können, haben wir momentan die Situation, dass wir nur noch unsere Gassigeher, die schon lange bei uns sind, hier annehmen und mit unseren Hunden spazieren gehen können. können, aber das wird sich ja nach Corona hoffentlich dann auch bald wieder ändern. Und dann hat man diese Erfahrung, die man mit dem Hund sammeln kann. Aber da ist es eben auch schön, den Hund mal eine Urlaubsbetreuung oder sowas zu machen, dass man weiß, wie ist die Situation auch wirklich zu Hause. Bin ich nach einer Woche überfordert, wie das jetzt bei dem Hörer auch so war, der gemerkt hat, das ist nicht das Richtige für mich.
Mhm. Wobei es natürlich schade ist, ausgerechnet jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele vielleicht auch tatsächlich profitieren könnten davon, dass sie mal rausgehen können und vielleicht so ein Tier auch mitnehmen können, dem auch was Gutes tun können. Wir sprechen über die willkommene Abwechslung im Corona-Stress hier heute in der Lebenszeit. Frank Weber, ich danke Ihnen, dass Sie so viel Zeit hatten für uns.
Sehr gerne.
Sie waren länger in der Leitung, als wir ursprünglich verabredet haben. Uns haben auch teilen lassen, wie es gerade bei Ihnen im Tierheim auch abläuft in diesen Corona-Zeiten. Ein geschlossenes Tierheim, aber dennoch läuft die Vermittlung weiter und natürlich auch die Betreuung, nehme ich an. Denn die Tiere brauchen sie ja. Und das Gassi gehen, wenn auch leider nicht mit neuen Menschen, die damit Gassi gehen können. Danke Ihnen also bis hierhin und wir sprechen weiter über Haustiere. Willkommene Abwechslung im Corona-Stress hier in der Lebenszeit, zu der Sie uns weiterhin anrufen können. Die 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Ich nenne die Nummer noch einmal: 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter mit dabei sind Carola Otterstedt, Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Bündnis Mensch und Tier, Katrin Odenthal, Psychologin und Kinder- und Jugendcoach in Freiburg in Sachsen-Anhalt und Daniela Schrudde, Tierärztin und Programmdirektorin der Welttierschutzgesellschaft in Berlin. Und uns haben schon ganz viele Hörerinnen und Hörer auch angerufen. Und da ging es auch um Fragen, die wir gleich noch versuchen zu klären. Was zum Beispiel ist, wenn man selbst erkrankt und sich um das Tier dann gar nicht kümmern kann in dieser Corona-Zeit? Auch das wird gleich Thema sein hier in der Lebenszeit. Und wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Bis gleich. Weiter geht es in der Lebenszeit mit der Frage, sind Tiere willkommene Abwechslung im Corona-Stress? Was geben sie uns und ja, warum sind sie so begehrt auch gerade in dieser Zeit? Darüber sprechen wir heute hier in der Lebenszeit mit Petra Einsminger am Mikrofon. Wir haben schon einiges gehört, auch von unseren Expertinnen und Experten und unseren Hörerinnen und Hörern. Und sicherlich noch über ein Thema nicht gesprochen, das Jana Köpsch interessiert, die uns angerufen hat aus Dresden und gefragt hat, was ist denn eigentlich, wenn man erkrankt, kann man sich dann um das Tier weiter kümmern? Wie kann man sich um das Tier kümmern? Daniela Schrudde als Tierärztin und Tierschützerin, wenn zum Beispiel ein Quarantänefall tatsächlich eintritt, wie kann das Tier versorgt werden? Wer geht mit dem Hund raus? Auch als Tierschützerin die Frage an Sie, haben Sie da eine Idee, wie das gehen kann?
Ja, also es ist im Moment so, nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Stand, dass wir zunächst mal, das möchte ich ganz doll betonen, Haustiere keine Rolle bei der Vermehrung des Coronavirus darstellen. Das ist ja oft mit Ängsten auch behaftet, weil es auch Meldungen in der Presse gab, dass natürlich auch einige Tiere empfänglich sind für das Virus. Insofern müssen wir da so ein bisschen differenzieren. Also wir empfehlen tatsächlich, dass zunächst einmal auch schon bevor man in Quarantäne muss, sich eigentlich jeder Tierbesitzer im Moment Gedanken macht, was ist im Falle, dass ich in Quarantäne muss, dass ich erkranke, dass da schon mal eine Art Schlachtplan erarbeitet wird, dass jeder für 2 Wochen einfach das entsprechende Futter oder bei Tieren, die Medikamente benötigen, eben auch Medikamente zu Hause hat. Man soll jetzt keine Hamsterkäufe machen, aber schon für 2 Wochen wäre es ganz gut, dass wenn man sich einfach in Quarantäne begeben muss, dass man weiß, das Tier ist zunächst einmal grundversorgt. Bei den Hunden ist es so, dass wir da auch empfehlen, zu diesem Schlachtplan zu integrieren, dass man mit Menschen spricht, die dem Tier vertraut sind, dass man einfach auch eine Vorstellung hat, wer sich dann um das Tier kümmern kann. Die Tiere können grundsätzlich zunächst mal im Haushalt belassen werden. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Hund abgeholt wird zum Spaziergang, dann ist es ganz wichtig, dass derjenige, der mit dem Tier spazieren geht und im Falle, dass der Halter erkrankt ist, dass also tatsächlich kein direkter Kontakt zwischen den Menschen besteht, dass derjenige, der das Tier abholt, auch nicht die Wohnung betritt desjenigen, der erkrankt ist. Derjenige, der spazieren geht, sollte unbedingt das eigene Halsband und auch eine eigene Leine dabei haben. Das heißt, dass da also auch keine
Keine Berührungspunkte kommen überhaupt nicht.
Ganz genau, dass keine Berührungspunkte da sind. Diese Schmierinfektionen sind zwar sehr unwahrscheinlich, aber wir sprechen jetzt eben für den vom goldenen Standard nach dem jetzigen Stand der Dinge. Und dann ist es durchaus sinnvoll, dass die Tiere dann auch im Haushalt belassen werden, zumal ja auch in der Zeit, in der der Besitzer schon infektiös war, aber vielleicht noch nicht wusste, dass er krank ist, zum Beispiel im Falle von Katzen, im ganz, 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 ganz unwahrscheinlichen Fall auch seine Katze angesteckt haben könnte. Katzen sind empfänglich für das Virus, das wissen wir. Insofern empfehlen wir auch, dass im Falle einer Erkrankung oder aber auch im Verdachtsfall, dass Freigängerkatzen für eine Zeit von 2 Wochen nicht rausgelassen werden, sondern einfach im Haushalt belassen werden. Aber dann sollten sie durchaus auch im Haushalt verbleiben, zumal wir auch wissen, es gibt genügend Studien, die eben auch zeigen, dass die Tiere auch auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Halter haben. Also wir haben in Langzeitstudien auch gesehen, dass koronare Herzerkrankungen, dass die zurückgehen, dass die Anzahl von Herzinfarkten zurückgehen, wenn Tiere im Haushalt sind. Insofern hilft es dann sicherlich auch demjenigen, der krank ist.
Es sei denn, die Katze steht die ganze Zeit vor der Tür und will raus.
Das stimmt. Aber da muss man dann muss man wirklich zusehen, wie man der Katze gerecht wird, muss ich nochmal genau überlegen, was man vielleicht machen kann, vielleicht auch nochmal Menschen konsultieren, die sich damit auskennen, die Ideen haben, wie diese Katze dann innerhalb des Haushaltes einfach auch beschäftigt werden kann. Es gibt ja durchaus viele Spielzeuge für die Katzen, Intelligenzspiele. Es ist eine Katze hat in der Regel eine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Minuten, wo sie sich wirklich dolle konzentrieren kann und dann flaut das auch schon wieder ab. Das heißt, wenn man noch einigermaßen körperlich in der Lage ist, ist es dann ganz wichtig, die Katze so weit zu aktivieren, dass man sie immer wieder und immer wieder so in 2 Minuten für 2 Minuten dann tatsächlich einfach spielerisch auffordert, aktiv zu sein. Das hilft der Katze auf jeden Fall, Stress abzubauen. Und bei den Heimtieren, so wie wir sie jetzt zu Beginn der Sendung auch definiert haben, die können auf jeden Fall auch im Haushalt bleiben. Hamster sind empfänglich für das Virus, können auch erkranken, aber auch da sind keinerlei Fälle bekannt, dass sich Menschen wieder zurück angesteckt haben, und auch die Hamster, das passiert sehr, 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 sehr selten. Also das ist bisher nur im Experiment möglich gewesen. Da wissen wir, dass die Möglichkeit besteht, aber es ist jetzt für den normalen Haushalt und den normalen Kontakt zwischen Tier und Mensch eigentlich nicht das Problem.
Mhm. Carola Otterstedt, die Mensch-Tier-Beziehung, das ist Ihr Schwerpunktthema. Wenn wir auch das hören, was wir gerade von Frau Schröder da gehört haben, was ist Ihr Rat für den Quarantänefall? Das ist ja möglicherweise auch durchaus eine Herausforderung, sich mit um das Tier auch dann kümmern zu müssen.
Ja, ich denke, wir haben in dieser Sendung schon sehr gut aufgezeigt, welche Herausforderungen Tierhaltung an sich bedeuten. Und wenn ein Mensch erkrankt, nicht nur bei Corona, sondern auch sonst, dann ist es ganz wichtig, dass ich im Vorfeld einfach geschaut habe, welche Menschen übernehmen die Versorgung meiner Tiere. Und das hatte Frau Schröder ja eben sehr schön aufgeschlüsselt, bei welchen Tieren das im Haushalt weiter geschehen kann. Aber es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel außen die Hühner oder Schafe oder Pferde halten. Und auch das muss alles gut geregelt sein. Und ich denke, dass in unserer Studie wurde das auch klar, dass viele sich darüber Gedanken gemacht haben. Vielleicht kann ich ergänzend für die Hörer noch ein paar Tipps geben, damit diese Sendung nicht so ganz endet mit diesem Appell, sich möglichst gar keine Tiere zu kaufen.
Wir haben noch ein paar Minuten, wir können da noch das Positive auch nochmal rausarbeiten.
Ja, genau. Wir haben auf der Homepage Dog Homing zum Beispiel aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, nicht nur alleine verantwortlich zu sein für Tiere. Und da kann man sich sicherlich gute Tipps holen, wenn man das Bedürfnis hat, mit einem Tier zu leben, aber es nicht ganz alleine kann. Mhm. Und wir kennen ja auch das Thema Tierpatenschaft. Das ist auch letztendlich sehr, sehr gut, dass man sich eben Paten sucht für sein Tier und in so einer extremen Situation, wenn man erkrankt, dann der Pate auch einspringt. Und Frau Schröder hat da eben sehr gut schon gezeigt, wie man das am besten handelt, damit dann keine Übertragung von Mensch zu Mensch geschieht.
Und Sie haben die Untersuchungen ja schon mehrfach angesprochen. Vielleicht können wir auf die nochmal gucken. In der ging es um die Mensch-Tier-Beziehung in der Corona-Krise. Mehr als 90 Studienteilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich haben Sie zu Ihren Erfahrungen in der Corona-Krise befragt. Und daraus ließ sich dann ablesen, wie sich der Alltag durch die Krise und damit die Beziehung auch zwischen Mensch und Tier verändert haben. Was haben die Tierhalter da berichtet? Was hat Ihnen Ihr Tier in dieser bewegungs- und kontaktarmen Zeit auch gegeben?
Also das Wesentliche, was sich bei den Ergebnissen der Studie zeigte, ist, dass die Tierhalter davon profitieren konnten, dass es eine starke Alltagsstruktur gibt, weil das Tier versorgt werden muss und man mit dem Tier rausgehen muss in die Natur. Also die starken Strukturen, die sowieso vorgegeben sind, halfen den Tierhaltern gerade in dieser Phase März bis Mai, wo wir alle noch nicht ganz wussten, wie das Leben sich bei uns verändern wird und wie viel Angst man haben muss, selbst infiziert zu werden. Und da kamen ja starke Emotionen zustande und die Tierhalter konnten sehr gut mit diesen emotionalen Herausforderungen in der Zeit umgehen, weil sie sagten, für das Tier ist der Alltag normal. Für das Tier ist es unrelevant, dass wir heute Corona haben. Und das übertrug sich auch auf die Tierhalter, dass sie sagten, wir machen unser Leben so weiter wie bisher. Wir konzentrieren uns natürlich darauf, nicht viele Außenkontakte zu haben. Und da zeigte sich auch ein Gewinn im Leben mit den Tieren, weil die Tiere analog kommunizieren. Das heißt, ich habe hier ein lebendiges Wesen mir gegenüber, mit dem ich in Kontakt treten kann, soziale Beziehungen pflegen kann, Emotionen austauschen kann, während ich vielleicht mit Verwandten, mit Kollegen nur noch digital kommunizieren kann. Und das, da gab es sehr viele positive Rückmeldungen, dass das stabilisierend auf die eigenen Emotionen und auf die eigene Psyche wirkt.
Und es klingt auch so, wenn man Ihnen zuhört, als habe sich auch die Beziehung zwischen Mensch und Tier durch diese Entwicklung, diese Pandemie positiv überwiegend entwickelt. Ist das so?
Genau. Ja, die Menschen berichteten, dass sie durch Homeoffice tatsächlich mehr Zeit hatten, ihre Zeit, also nicht nur mehr Zeit mit dem Tier zu verbringen, sondern auch die Zeit flexibler einzuteilen und dass dadurch die Beziehung zu dem Tier sich intensiviert hat. Sie also wirklich positiv sahen, dass Vertrauen und Sicherheit zwischen Mensch und Tier eine positive Entwicklung sahen. Ich muss zwar auch sagen, dass es gab auch vereinzelte Tierhalter, die rückgemeldet haben, dass sie größeren Stress ausgesetzt sind, weil sie Angst hatten, zum Beispiel mit dem Tier nach draußen zu gehen, weil sie nicht wussten, ob sie sich draußen dann infizieren mit Corona. Aber das waren wirklich nur ein, zwei Teilnehmer. Und da denke ich, dass da einfach auch eine andere Grundvoraussetzung schon war vor Corona, wie die Beziehung oder die Außenkontakte gelebt wurden. Was ich als wir sind ja auch im präventiven Tierschutz unterwegs als Stiftung Bündnis Mensch und Tier und ich fand sehr, sehr spannend die Rückmeldung von Tierhaltern, dass sie sagten, die Tiere, die bereits in der tiergestützten Intervention regelmäßig im Einsatz sind, also eine Aufgabe im Leben haben, so wie die Hörerin vorhin mit ihrem Jagdhund sagte, der Jagdhund hat eine Aufgabe.
Die tiergestützte Intervention, sagen Sie vielleicht noch einen Halbsatz zu?
Ja, tiergestützte Intervention ist, wenn wir Tiere gezielt methodisch und professionell einsetzen in der Begleitung von Menschen. Also tiergestützte Therapie, tiergestützte Pädagogik. Und das in Deutschland sind das ja relativ viele Menschen, die schon in diesem Bereich sich als Fachkraft für tiergestützte Intervention ausbilden ließen und mit ihren Tieren aktiv in Altenheimen unterwegs sind, in Schulen. Und jetzt haben wir hier in dieser Situation von Corona plötzlich die Situation, dass diese Tiere, die es gewohnt sind, täglich im Einsatz zu sein, keine Arbeit mehr haben. Die sitzen zu Hause, werden zwar von ihrem Tierhalter gut betreut und auch beschäftigt, aber ihnen fehlt tatsächlich dieser Kontakt zu anderen Menschen und zu diesen Einsätzen. Und das haben die Tierhalter mir zurückgespiegelt, dass das am Anfang ein sehr großes Problem war, weil die Tiere plötzlich nicht ausgelastet waren und denen hätte jetzt auch so 2 Minuten Einsatz Beschäftigung nicht ausgereicht. Mhm. Also wurde jetzt im Frühjahr und im Sommer haben die Tierhalter plötzlich andere Module entwickeln müssen, um diese Tiere mental, emotional gut zu beschäftigen. Und leider haben viele Altenheime, viele Schulen nicht mehr hinterher jetzt im Sommer oder im Herbst diese Aufgaben, diese Tiergeschützeneinsätze abgerufen, sodass da wirklich ein Leck an Versorgung entstand, was die Tierhalter natürlich versucht haben auszugleichen.
Da kann
aber
uns
es gibt tatsächlich arbeitslose Tiere. Ne?
Da kann man uns womöglich gar auch unser Hörer, der in der Leitung ist, weiterhelfen. Carola Otterstedt, erstmal danke auch für diesen Hinweis, was die tiergestützte Intervention angeht. Das ist sicherlich ein Problem, wenn die Tiere dann arbeitslos sind. Und Herr Tull aus Elmshorn, erstmal schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Nach Elmshorn, Sie haben zwei Gänse im Garten, gehen mit Ihnen auch spazieren, sagt mir meine Redaktion. Und die werden auch als Therapietiere im Altersheim eingesetzt. Ist das so?
Ja, richtig.
Auch jetzt in dieser Corona-Zeit?
Nein, jetzt nicht. Genau da hat die Vorrednerin da diesen wichtigen Punkt angesprochen, dass da so Beschäftigungslöcher entstehen. So. Aber das muss man dann, ich sag mal, durch andere Aktivitäten ausgleichen oder versuchen auszugleichen. Das ist dann aber möglich. Das ist nicht so schlimm.
Traurig sind Sie, dass gerade in der Corona-Zeit die Tiere, die ja wahrscheinlich Positives in die Seniorenzentren bringen, nicht eingesetzt werden dürfen?
Ich bin darüber sehr traurig und gerade jetzt hier in Schleswig-Holstein haben wir ja auch noch die Vogelgrippe. Ich darf ja jetzt noch nicht mal mit den Tieren rausgehen, weil die ja bestallt werden müssen. Und also das ist auf absehbare Zeit also ein echtes Problem. Mhm. Ja, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass es der Ursprung der ganzen Sache ist. Ich hatte einen Bauernhof und bin dann aber in ein kleines Haus umgezogen und habe den Bauernhof abgegeben. Aber trotzdem der Wunsch, mit Tieren umgeben zu sein. Ich hatte da Schafe, Pferde, Hühner und ach, alles Mögliche. Und dieser Wunsch, von Tieren umgeben zu sein und mit ihnen zu leben, war weiterhin präsent. Und dann habe ich dann also mir so zwei Gänse geholt, weil die sehr einfach zu halten sind und sehr wenig Pflege brauchen. Sie brauchen Pflege, aber wenig. Und machen die meinen Rasen kurz und kriegen Wasser und ab und zu Leckerli und das war's. Ne?
Ja, sie brauchen also vermutlich Platz, nehme ich an, oder?
Ich habe einen 1200 Quadratmeter großen Garten und das reicht locker für zwei Gänse.
Und die geben Ihnen was?
Was die mir emotional geben, meinst du? Ja, zum Beispiel jetzt gerade im Winter, wenn es dunkel ist, wird man ja leicht, kriegt man einen leichten Blues. Und wenn man sich dann neben die Gänse setzt, mit den Gänsen, was weiß ich, Futterspiele macht oder sie streichelt, einfach nur sich neben sie setzt. Und das ist so eine ausgleichende Art, die einen so runterbringt und so zufrieden macht, dass man sich nach einer Weile fragt, wo ist denn meine Depression? Ist sie überhaupt noch da? So ungefähr. Also eine Stunde mit einer Gans da sitzen und man ist geheilt. Oder ich sage Ihnen nochmal ein anderes Beispiel noch im Sommer, was sehr, sehr sinnlich ist, ist, mit den Gänsen baden zu gehen. Also es sind ja zahme Tiere, die laufen neben mir her, auch an der Leine, wie so ein Hund, sag ich mal. Und ich gehe mit denen ins Wasser und dann schwimmen die neben mir her. Ich meine, wer hat das, ne? Das ist doch noch toll. Das ist ganz toll. Die schwimmen neben mir her.
Herr Tull, auch Ihnen einen ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen hier in diese Sendung eingebracht haben und auch diese positiven Aspekte der Gänse mit in die Sendung gebracht haben. Und Stichwort Winterblues, da hat uns auch eine Hörerin geschrieben, die anonym bleiben möchte. Sie ist seit Jahren chronisch depressiv erkrankt und ihre Hündin hat sie eigentlich immer dazu animiert, wieder ins Leben zu gehen. Und ein anderer Hörer schreibt uns vom Berufsverband Bürohund, Herr Bayer, also Hunde verändern das Leben einfach zum Besseren, so ist seine Meinung. Hunde sind aus ihrer Sicht nicht Funktionsträger, sondern eben Teil der Familie und sie helfen als Sozialpartner, schützen vor Burnout und Herzinfarkt. Also diese positiven Rückmeldungen auch unserer Hörerinnen und Hörer und Katrin Odenthal als Psychologin und Kinder- und Jugendcoach angesprochen, aber eben auch als jemand, der mit der tiergestützten Intervention Erfahrungen hat. Sie haben einen Therapiehund auch mit im Einsatz. Wenn wir nochmal auf die Kinder und Jugendlichen auch schauen, die brauchen den sozialen Kontakt ja auch ganz stark. Im ersten Lockdown ging der dann ganz, ganz schnell verloren. Auch jetzt wird er wieder runtergefahren. Die Freunde kann ein Heimtier sicher nicht ersetzen, aber doch was möglicherweise auffangen?
Auf jeden Fall was auffangen. Die Hunde, die geben, oder auch andere Haustiere, aber ich spreche jetzt insbesondere von Hunden, weil die irgendwo, wie wir jetzt auch schon rausgestellt haben, so eine besondere Art nochmal haben, ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit, nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen. Die stellen dann sozusagen die sozialen Beziehungen dar, die wir nach draußen nicht haben können. Die sind dann der Sozialpartner in dem Moment, der, wie gesagt, Vertrauen schafft, der für den Kontakt ist. Und für uns Menschen ist es ein elementares Grundbedürfnis, dieses Gefühl von Sicherheit, Vertrautheit, aber auch dieser Sozialkontakt eigentlich mit anderen Menschen. Und das ist was, was der Hund in diesem Fall ganz extrem für die Kinder abfangen kann. Und außerdem ist er ein Gesprächs- und Spielpartner. Das, was die Kinder dann mit den anderen Kindern draußen nicht machen können, das haben sie zumindest mit dem Hund. Die können rumtollen, die können ganz ruhig mit dem Hund spielen, die können schmusen. Das, was sie halt gerade brauchen, was sonst vielleicht Freunde gegeben haben, was in dem Moment nicht möglich ist.
Darf ich da vielleicht ergänzend noch was zu sagen?
Ja, gerne. Mhm.
Also wo wir gerade über Sozialpartner sprechen, die Begegnungshöfe der Stiftung Bündnis Mensch und Tier bieten eben auch selbst im Lockdown im Frühjahr an, dass Familien wirklich auf die Weiden kommen können. Das gibt dann sehr klare Absprachen. Und ich möchte nochmal einfach betonen, dass wir haben zwar jetzt schon über Hühner und Gänse auch gesprochen, aber dass es tatsächlich nicht nur Hund und Katze sind, sondern dass wir mit Schafen, gerade mit allen Tieren, die in sozialen Gruppen leben, eine wunderbare Art haben zu kommunizieren und uns als Teil einer Gruppe auch fühlen zu können. Mhm. Und diese analoge Kommunikation, diese unmittelbare, mit dem Tier zusammen zu sein in der Natur, das kann wirklich auch entspannt und heilend wirken.
Mhm. Dürfte ich auch noch kurz was anmerken?
Ja, sehr gerne, Frau Schröder.
Genau, ich wollte noch mal ein bisschen aus der Sicht der Tiere sprechen. Und zwar ist alles das, was bisher gesagt wurde, total richtig und Tiere haben erwiesenermaßen eben diesen positiven Effekt auf Menschen. Man muss aber, oder schüttelt sich gerade ganz laut mein Hund, Entschuldigung, aber es ist so, dass wir auch aus Langzeitstudien zum Beispiel wissen, dass Hunde zumindest tatsächlich bei dauerhaft gestressten Menschen einen ähnlichen Stresslevel aufbauen. Das heißt, sie spiegeln ihren Besitzer und sind dann zwar Hilfe, psychische Hilfe für den Besitzer, auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, dass der Hund selber diesen Stress auch spürt.
Das stimmt, ja.
Da gibt es also verschiedene Langzeitstudien dazu, die ja, ich zumindest nochmal erwähnen wollte. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist nochmal diese Beständigkeit in der Bindung zwischen Mensch und Tier. Also es ist ganz wichtig, dass das Tier nicht genutzt wird, um dann auch ständig wechselnde Menschen um sich herum zu haben. Es gibt Tiere, die können darauf trainiert werden, die müssen das dann auch schon recht früh in ihrer Entwicklungsstufe, müssen sie daran gewöhnt werden, dann ist das alles gar kein Problem und eine Win-Win-Situation. Aber man muss sich eben auch sehr genau anschauen, welches Tier dafür überhaupt geeignet ist. Ja, das war mir nochmal ganz wichtig.
Hm. Das, ja, das kann ich gleich
und
nur noch
ja, ich würde aber ganz gerne erstmal Doreen Geier noch ansprechen, gerne, die nämlich in der Leitung wartet, uns angerufen hat, weil sie uns ihre Erfahrungen auch schildern mag. Und ganz passend eigentlich zu dem, was wir gerade besprochen haben, wie wichtig sind denn gerade auch in dieser kontaktarmen Zeit möglicherweise die Heimtiere? Sie haben uns aus Dresden angerufen. Frau Geier, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir haben schon über Kinder und Jugendliche gesprochen. Bei Ihnen sind auch zwei Kinder im Haushalt,
ja,
und zwei Katzen.
Zwei Kinder und zwei Katzen, genau. Und also wir haben ein Grundschulkind und einen Gymnasiasten. Und gerade unsere beiden Katzen haben in der Lockdown extrem geholfen. Also die waren, sind Freigänger und waren trotzdem immer da. Also die haben umgeswitcht auf, jetzt ist ja den ganzen Tag jemand da. Und kommen dadurch sehr oft wieder rein und raus und rein und raus. Und auch jetzt, unser kleines Kind befindet sich gerade in Quarantäne, weil eine Lehrerin erkrankt ist. Und es ist halt immer jemand da zum Spielen. Also es sind noch sehr junge Katzen. Und die haben auch noch das Bedürfnis zu spielen. Die schlafen in der Nacht bei den Kindern im Zimmer und kuscheln mit den Kindern. Und das ist einfach unersättlich. Also wir sind so froh, dass wir die beiden haben. Wir haben sie erst seit 2019. Also jetzt noch nicht so lange, aber wir sind einfach nur glücklich darüber, gerade auch jetzt in der Zeit, dass wir sie haben. Da kommt auch gleich wieder einer zu mir.
Und wir haben auch gehört, dass es auch wichtig ist, natürlich auf die Bedürfnisse der Katzen zu gucken. Sie sagen, die sind Freigänger, die haben aber jederzeit die Möglichkeit auch zu fliehen, wenn es ihnen zu viel wird.
Ja, also das machen sie auch und die machen auch deutlich den Kindern gegenüber, wenn sie jetzt keine Lust haben auf die Kinder. Also da werden dann mal die Pfoten ausgefahren, aber ohne Krallen meistens. Und dann gehen die. Und die haben auch mehrere Rückzugsräume.
Und wir haben ja jetzt eine Phase auch erlebt, in der die Schulen eben auch wieder offen waren. Ja. Das heißt, die Kinder waren nicht so viel zu Hause und konnten nicht so viel kuscheln. Haben die Katzen da sichtbar was vermisst oder war das okay und die waren vielleicht sogar ganz froh, dass sie mal wieder ein bisschen mehr Ruhe hatten?
Ich war die ganze Zeit im Homeoffice, weil ich zur Risikogruppe gehöre und deshalb haben sie nichts vermisst. Also die haben das schon, die nutzen das jetzt schon intensiv, dass sie immer wissen, okay, es ist jemand da, der mir die Türe aufmacht und so, weil wir haben keine Katzenklappe, wir lassen die wirklich raus und rein und raus und rein und das nutzen die eben auch und die fordern auch ihr Recht ein. Also früh, wenn wir ein bisschen länger schlafen wollen oder so, dann kommt auch gerne mal jemand zu uns ins Bett und miaut so lange, bis mir dann aufsteht.
Danke auch Ihnen, Frau Geier, dass Sie uns angerufen haben und von Ihren Katzen berichtet haben, die sicher wichtig sind für die ganze Familie, nicht nur für Ihre beiden Kinder, wenn man das so hört. Danke also nach Dresden erstmal. Und unsere Hörerin Gabi Derres, die hat uns angerufen mit einem Hinweis. Sie sagt, es ist ganz wichtig, dass die Menschen sich, bevor sie sich ein Heimtier anschaffen, auf Allergien testen lassen. Also auch nochmal die Warnung, es kann ja auch möglicherweise sein, dass man freudig auf das Tier wartet und dann feststellt, sobald es da ist, funktioniert gar nicht, weil eine Allergie im Spiel ist. Und Simone Colano hat uns noch angerufen mit einer Bemerkung. Sie sagt, das Heimtier verbindet die Familie, das zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht, es nimmt einem die Einsamkeit. So viel also noch von unseren Hörerinnen und Hörern auch als Anmerkung. Und es gab auch noch eine Frage von Carsten Drude, der uns angerufen hat. Er hat sich in Corona-Zeiten einen Hund angeschafft über örtliche Tierschutzvereine. Er sagt, der Internethandel mit Haustieren, wie ist da eigentlich die Gesetzessituation? Ich weiß nicht, ob das jemand in der Runde noch in einer Minute beantworten kann. Vielleicht Frau Schrudde, muss man da irgendwas beachten?
Man muss, also rein rechtlich muss man natürlich, rein rechtlich kann ich Ihnen da jetzt eigentlich keine konkrete Angabe.
Ist auch eine schwierige Frage, wahrscheinlich müssen wir das nochmal als eigenes Thema aufgreifen.
Ich glaube, was wichtig ist hier zu sagen, ist, dass man sich sehr, sehr genau anschauen muss, wer der Anbieter ist. Und ein Tier über das Internet zu bestellen, halte ich für sehr, sehr problematisch. Man kann natürlich die erste Kontaktaufnahme machen, aber es ist dann schon wichtig, tatsächlich das Tier auch kennenzulernen.
Also auch achtsam sein auf jeden Fall und möglicherweise lieber über das Tier eingehen.
Auf jeden Fall.
Danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag noch.